Hallo und herzlich willkommen bei Rad ab. Ich bin Linda Rath und ich interviewe hier Startup-Gründer, um zu verstehen, wie sie ticken, was sie ausmacht und was wir von ihnen lernen können. Zum Gründen braucht man Mut, Fleiß und Glück. Und was man sonst noch so braucht, das finden wir hier gemeinsam heraus. Dieser Podcast wird unterstützt vom Medieninnovationszentrum Babelsberg. Das MIZ fördert innovative Projekte mit Rundfunkbezug und organisiert Veranstaltungen und Vernetzungsangebote für kreative Medienschaffende. Ich war an zwei vom MIZ geförderten Projekten selbst beteiligt und kann deren Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Wer mehr erfahren möchte, geht zu www.miz-babelsberg.de, reicht dort eure Idee ein und erhaltet Innovationsförderung für euer Startup. Der Podcast wird auch vom Mediatheker Potsdam unterstützt. Der Mediatheker Potsdam bündelt die lokale Expertise von Spezialisten und Visionären und umfasst ein Lab, einen Accelerator und eine jährliche Konferenz. Wir haben mit unserem Startup Fragments Büroräume im Lab in der Medienstadt Babelsberg gemietet und ich kann auch hier ihre Angebote nur wärmstens weiterempfehlen. Weitere Informationen findet ihr unter www.mth-potsdam.de. Heute bei mir zu Gast ist Pauline Tillmann. Pauline ist Gründerin, Geschäftsführerin und Chefredakteurin von Deine Korrespondentin, ein digitales Magazin von Frauen über Frauen. Sie hat selbst als Auslandskorrespondentin unter anderem für die ARD und den Deutschlandfunk gearbeitet. Sie spricht auf Konferenzen, leitet eigene Seminare und sie bietet ein Kickstart-Coaching an, bei dem es um journalistische Neugründungen geht. Wer mehr über sie erfahren möchte, geht einfach zu pauline-tillmann.de, Tillmann mit Doppel-L und Doppel-N, oder kontaktiert sie via Twitter. Ihr Handle ist @paulinetillmann. Liebe Pauline, schön, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, Linda. Vielen Dank für die Einladung.
Wir versuchen ja schon seit längerem, unser Gespräch hier zu führen und ich bin froh, dass es jetzt tatsächlich auch geklappt hat. Du bist ja im Moment sehr busy. Du machst deine Korrespondentin. Ich sehe, dass du da auf Twitter auch total aktiv bist und zum Beispiel die internationalen Korrespondentinnen der Community vorstellst. Dann bist du gerade sehr aktiv im Bereich Gründerinnen-Workshop. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Meine Frage am Anfang ist, Pauline, wie priorisierst du deine Arbeit? Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen?
Das ist tatsächlich die größte Herausforderung überhaupt. Und das ist natürlich noch schwieriger geworden, seitdem ich zwei kleine Kinder habe. Mhm. Also das ist tatsächlich woran man eigentlich die ganze Zeit arbeitet, ne? Dass man ganz viele Baustellen hat im Wesentlichen und guckt, so was, wo brennt gerade die Hütte, ne? Was muss ich gerade zuerst machen? Ne? Weil meine To-Do-Liste, die ist einfach jeden Tag so lang, dass ich einfach immer gucke, dass ich halt die Sachen, die jetzt einfach wichtig sind an dem heutigen Tag oder an dem Datum, vielleicht gibt es auch eine Deadline oder so, dass ich das abarbeite und einfach die Sachen, die dann nicht so prioritär sind, in den nächsten Tag oder in die nächste Woche verschiebe. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, es ist immer sehr, sehr viel. Und ich möchte mich aber an der Stelle natürlich auch überhaupt nicht beschweren, sondern freue mich natürlich wahnsinnig, die Sachen machen zu können, die mir Spaß machen. Insofern habe ich mir das ja selber auch auferlegt. Ne? Man könnte ja auch sagen, auch ich mache jetzt nur deine Korrespondentin in Anführungszeichen, alles andere lasse ich quasi links liegen, aber es gibt einfach so viele Chancen und Potenziale und so viele Möglichkeiten aktuell, gerade auch in der Gründerinnen-Szene, dass ich das einfach nicht hinbekomme, Sachen nicht zu machen, auf die ich Lust habe.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn du so ein neues Projekt, sag ich mal, entweder eine Idee hast oder irgendjemand kommt auf dich zu und stellt dir ein Projekt vor und du sagst, oh, das ist eigentlich spannend. Gibt es da so bestimmte Kriterien, die du hast, an denen du dich entlanghangelst und sagst, okay, das mache ich jetzt, weil das meinen Kriterien entspricht? Oder ist das eher aus dem Bauch heraus?
Also absolutes Bauchgefühl. Ich habe da überhaupt gar keine Kriterien. Im Grunde genommen geht es wirklich darum, ob ich da Bock drauf habe, ob das zum aktuellen Zeitpunkt passt. Und meistens sind das ja Projekte, die ich mir selber aussuche, die ich selber pitche. Mhm. Und es ist eigentlich sehr selten so, dass Leute auf mich zukommen. Ne? Also auch zum Beispiel, als ich als Auslandskorrespondentin in St. Petersburg gearbeitet habe, da habe ich ja über Russland und vor allem die Ukraine berichtet, war es eigentlich immer so, dass ich quasi die Themen, die ich umgesetzt habe, gepitcht habe. So. Und deswegen mache ich das eigentlich seit 10, 15 Jahren so und bin es auch so gewohnt, ne, dass immer der Antrieb quasi von meiner Seite aus startet.
Und du sprichst das an, St. Petersburg unter anderem, also du hast eine sehr schillernde Vita und du hast für viele Medienhäuser als Journalistin gearbeitet, du warst ganz viel im Ausland und dann hast du, ich glaube 2015, deine Korrespondentin gegründet. Wie kam es dazu?
Das stimmt, ich war 4 Jahre als Auslandskorrespondentin, als freie Auslandskorrespondentin in St. Petersburg. Das war immer ganz wichtig zu betonen, weil es natürlich ganz viele Korrespondentinnen gibt in Moskau, keine einzige in St. Petersburg. Ich habe ja auch ein Auslandssemester in St. Petersburg gemacht und wusste natürlich, dass es da Potenzial gibt für Auslandsberichterstattung. Da gibt es 5 Millionen Einwohner und meistens wird dann immer nach Moskau geguckt. Viel zu selten natürlich in die anderen russischen Städte. Und ich wollte einfach unbedingt in diese wunderbare Stadt mal länger, eine längere Zeit verbringen. Mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, haben wir uns entschieden, einfach noch mal länger ins Ausland zu gehen, bevor wir eine Familie gründen. Ich würde das grundsätzlich auch allen jungen Journalistinnen, die davon träumen, quasi als Auslandskorrespondentin zu arbeiten, empfehlen, so die Phase zwischen Ende 20 und Anfang 30 zu nutzen, quasi bevor man Kinder hat, wirklich noch mal ein paar Jahre im Ausland tätig zu sein, weil man da natürlich unglaublich viele tolle Geschichten umsetzen kann. Und die Initialzündung eigentlich für deine Korrespondentin kam tatsächlich durch eine Recherchereise, die ich gemacht habe mit einem Stipendium 2014. Im Herbst war ich 3 Monate unterwegs, ganz viel in New York, aber auch in Silicon Valley, in Washington D.C. und habe wahnsinnig viele tolle Gründerinnen getroffen, natürlich auch Legacy-Media wie The New York Times und Washington Post und so weiter, aber eben auch ganz viele, die so ihr eigenes Projekt gestartet haben. Und das hat mich so inspiriert und hat mich so motiviert, auch mein eigenes Ding zu machen, sodass ich dann, als ich zurückgekommen bin, ein Crowdfunding gestartet habe, nachdem ich bei ganz vielen Stiftungen einfach abgeschmettert wurde mit meiner Idee und habe irgendwie geguckt, ob quasi noch andere Leute das digitale Magazin, was ich im Blick hatte, was sich vor allem dann eben um Frauen drehen sollte, gut finden und unterstützen und mir die ersten 5.000 Euro quasi zur Verfügung stellen, damit ich die Webseite erstellen lassen kann und die ersten Artikel honorieren kann. Und das lief ganz erfolgreich. Es war natürlich wahnsinnig aufwendig. Werden viele der Hörerinnen kennen, dass Crowdfunding natürlich kein Selbstläufer ist. Aber auf der anderen Seite macht man eben einen ersten Markttest. Also es gab auf jeden Fall Leute, die sich dafür interessiert haben. Und zum anderen habe ich natürlich einen unglaublichen Marketing-Effekt auch erzielt damit. Ne? Also Leute wurden auf das Projekt überhaupt erstmal aufmerksam. Und dann haben wir tatsächlich relativ schnell auch die Seite Anfang Mai, also wenige Wochen später, an den Start gebracht.
2014, 2015, das ist ja eigentlich für das, also Crowdfunding war damals natürlich auch schon ein großes Thema, aber es ist, glaube ich, noch nicht so gängig gewesen, wie es mittlerweile ist. Ne? Kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen? Also welche Plattform hast du da genutzt? Und du hast ja auch gerade gesagt, es ist sehr aufwendig in der Vorbereitung. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was musstest du davor alles machen?
Naja, also man kann es ja unterschiedlich planen und strategisch angehen. Ne? Wenn man sich zum Beispiel das Projekt Republik anguckt in der Schweiz, da haben die Kollegen ein Jahr lang diese Crowdfunding-Kampagne, die ja auch sehr erfolgreich verlaufen ist, innerhalb der 30 Tage haben die 3 Millionen Euro eingenommen. Da kann man sich sicherlich einiges abschauen. Ich hatte jetzt nicht ein Jahr lang Zeit, mich auf diese Crowdfunding-Kampagne vorzubereiten, aber an sich, also gibt es natürlich total viel, was man im Blick behalten sollte. Wichtig ist immer, glaube ich, dass man ein gutes Video produziert, was quasi so die Kernaussage transportiert, dass man einen guten, knackigen Text formuliert, dass man sich Gedanken macht über die Goodies, also quasi die Geschenkpakete. Damals hatten wir schon tatsächlich auch als Dankeschön die Postkarten, die wir heute auch noch anbieten. Ja. Die haben damals schon die Leute total gut gefunden und quasi gutiert, dass wir den Postkarten von den Korrespondentinnen zukommen haben lassen. Genau. Und ich hatte schon davor auch Erfahrung mit Crowdfunding gemacht. Ich hatte eine Recherchereise finanziert, also 2 Jahre davor quasi, 2013. Damals noch über die Plattform Crowdreporter, die ja auch journalistische Projekte quasi im Crowdfunding unterstützt hat, bevor es ein Magazin geworden ist.
Ja.
Da war ich eines der ersten Projekte gemeinsam mit Thilo Jung von Jung und Naiv und habe eine Recherchereise tatsächlich gepitcht, die ich machen wollte nach Indien und Nepal zum Thema Selbstverbrennung in Tibet, wo ich quasi mit Menschen gesprochen habe, die Angehörige hatten oder Menschen kannten, die sich eben selbst verbrannt haben. Und bin da mit einem Fotografen unterwegs gewesen, hatte damals 3.500 Euro eingenommen, weil das die Redaktionen nicht bezahlen wollten. Und von daher habe ich gedacht, naja, also wenn die Stiftungen mir quasi kein Geld geben, Crowdfunding ist auf jeden Fall auch eine Option. Und habe das dann eben nochmal gemacht. Und dadurch, dass wir ja mehr waren, also ich hatte ja am Anfang so 7 Mitstreiterinnen, die haben das natürlich auch entsprechend in ihren Kanälen weiterverbreitet, haben wir dann glücklicherweise am Schluss tatsächlich die Summe sogar übertroffen und 6.500 Euro eingenommen.
Cool. Ja. Und in dem Magazin, also ihr deckt ja viele sehr, sehr spannende und wichtige, relevante, aktuelle Themen ab. Also es gibt ganz tolle Porträts von interessanten Frauen. Ich hatte jetzt in einer Ausgabe, ging es um Frauenhäuser in Argentinien. Ihr habt zum Thema Abtreibung auf Malta gesprochen oder auch Frauen in der Game-Branche. Ja, also es ist sehr international spricht im Endeffekt wirklich Themen aus dem ganzen Spektrum an. Ja, was würdest du sagen, was verbindet all diese Geschichten? Natürlich nebst der Tatsache, dass es immer um Frauen im Vordergrund geht, ja, aber so was verbindet die Geschichten?
Vielleicht wäre es gut, da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Also quasi, ich hatte das am Anfang nicht erwähnt, die Initialzündung kam quasi, weil ich aus den USA zurückkam und unbedingt selber was gründen wollte. Aber es geht natürlich schon auch darum, nochmal in den Blick zu nehmen, wo gibt es eigentlich Bedarf und Lücken. Und bei uns ist es ja so, dass 4-mal mehr in deutschen Medien über Männer als über Frauen berichtet wird. Und wir haben da eben diese Lücke ausgemacht, die man auf jeden Fall beheben sollte, beziehungsweise der entgegenwirken sollte. Und deswegen haben wir eben jede Woche, immer mittwochs, eine große Geschichte, wie du es gerade auch gesagt hast, eine Reportage, ein Porträt, ein Interview mit einer inspirierenden Frau. Und wichtig ist uns tatsächlich quasi, wir haben 2 Stränge eigentlich. Zum einen sind das total tolle Frauen, ne? Also wenn man sich zum Beispiel die Apnoe-Taucherin in Kolumbien anschaut, die einen ganz ungewöhnlichen Sport nachgeht und da eben auch trotzdem versucht, auch die Schönheit der Ozeane quasi sichtbar zu machen und darauf aufmerksam zu machen. Die ist total erfolgreich, hat auch schon mehrere Weltrekorde gehabt und deswegen ist es total wichtig, auf diese Frau zu blicken und ihr auch Platz zu geben und sie zu porträtieren und ihr nahe zu kommen und ihre Motivation natürlich, warum sie das überhaupt macht. Und auf der anderen Seite sind es Geschichten, die wir machen quasi anhand von weiblichen Protagonistinnen, also dass wir halt einfach soziale Bewegungen, wie beispielsweise das Thema Gleichberechtigung oder die ganze Bewegung Ni Una Menos in Lateinamerika, dass man da eben, wenn es in unterschiedlichen Ländern bestimmte Themen gibt oder auch die Abtreibungsreform beispielsweise in Argentinien oder auch in Irland, dass man da immer guckt, dass man die Frauen in den Mittelpunkt nimmt. Ne? So das, was quasi deutsche Medien bisher noch nicht so viel machen, versuchen wir dezidiert umzusetzen und diese sozialen Bewegungen eben anhand von tollen, starken Frauen aufzuzeigen. Das sind eigentlich so die 2 Ansatzpunkte. Und im Wesentlichen geht es tatsächlich immer darum, auch das große Ganze im Kleinen zu erzählen. Ne? Mhm. Also wenn man quasi diese Geschichte über Irland liest, dass man tatsächlich auch mehr über die sozialen Debatten in diesem Land versteht und nachvollziehen kann als Außenstehender. Und wir berichten schwerpunktmäßig über Frauen im Ausland quasi, aber haben auch seit 2 Jahren eine Deutschlandkorrespondentin, mittlerweile 2 Deutschlandkorrespondentinnen, die auch immer wieder Geschichten von tollen Frauen in Deutschland aufzeigen.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass wenn ich mir also die Artikel durchlese, dass ich dann immer auch ein Bild von der Gesellschaft dort vor Ort, also im Ausland, ne, dann mitbekomme durch die, sag ich mal, Linse oder durch die Brille der Frauengeschichte, ne, die, auf die ihr euch dann da konzentriert. Das finde ich total spannend. Das ist also, es, natürlich einmal eine Frau im Fokus steht, aber im Endeffekt eben wirklich gesellschaftsrelevante Themen auf den Tisch gebracht werden aus einer anderen Perspektive. Das finde ich super spannend. Wie sieht denn da der redaktionelle Alltag bei euch aus? Ich könnte mir vorstellen, dass es relativ, ja, nicht schwierig ist, aber schon komplex, das weltweite Korrespondentennetzwerk, das du ja aufgebaut hast, ich sage jetzt mal, in eine Linie, in eine Richtung zu bringen. Ist das schwierig oder wie sieht das aus bei euch?
Also im Grunde genommen ist es ja so, dass ich so ungefähr 10 Korrespondentinnen habe, die ich quasi regelmäßig betreue, sage ich mal. Also die die pitchen Themen, die sie gerne umsetzen würden. Und dann sage ich, finde ich gut oder nicht. Wir machen eine Deadline aus. Dann ist es so, dass wir eine Dropbox haben, wo sie eben einen eigenen Ordner haben. Da können sie ihre Texte reinpacken und ihre Fotos. Und wir haben mittlerweile auch so einen Gastautorinnen-Leitfaden, der so ganz genau unseren Workflow beschreibt, wenn wir neue Kolleginnen an Bord haben, die dann erstmal so ein bisschen reinfinden müssen natürlich. Aber im Grunde genommen, also von der Themenauswahl her, ist es ja total breit. So, also die Kolleginnen schlagen mir quasi eine tolle Frau vor oder eine Initiative, die eben vielleicht von Frauen gestartet wurde. Und dann sage ich, haben wir es schon gehabt oder interessiert mich oder wie auch immer. Und dann gehen die quasi ins Machen. So. Und ich bin mit ganz vielen Sachen beschäftigt, unter anderem eben mit der finalen Redigatur. Wir haben zum Glück eine Textchefin in Köln, die kümmert sich eigentlich sehr liebevoll um die Textarbeit. Also der Text geht dann teilweise tatsächlich auch 3, 4, 5 Mal hin und her, bis er dann wirklich so ist, dass ich ihn final abnehmen kann. Dann mache ich irgendwie noch so eine Feinpolitur und hebe ihn dann quasi für Mittwoch ins Layout und kümmere mich um die Fotos und die Bildunterschriften und so. Die Korrespondentinnen selber liefern immer Text und Fotos, idealerweise auch ein Video für Social Media, wo sie quasi die Protagonistin 3 Fragen stellen, damit man die einfach nochmal auf einer anderen Ebene kennenlernt. Das wünsche ich mir immer, das ist nicht immer umsetzbar, aber grundsätzlich glaube ich, ist es total gut, wenn die Korrespondentinnen das machen, weil wenn sie es bei uns quasi üben, können sie es mittel- und langfristig auch für andere Medien anbieten als Add-on oder als eben zusätzlicher Service oder auch tatsächlich als zusätzliche Einnahmequelle. Ja. Nur so ein kurzes Video quasi, was sie dann vielleicht mit dem Handy erstellt haben. Insofern, da motiviere ich die Korrespondentin immer dazu, das zu machen. Das klappt nicht immer, aber häufig. Genau, und von daher ist es so, natürlich, tendenziell gesehen ist das Potenzial von Korrespondentinnen sehr viel größer, weil es gibt ja immer mehr freie Auslandskorrespondentinnen, weil feste Stellen gestrichen werden. Und ich habe ja mittlerweile einen Pool von 50, 60 Korrespondentinnen aufgebaut, die irgendwann mal in den letzten 6 Jahren für uns geschrieben haben. Aber im Grunde genommen, die ich quasi näher betreue, also die regelmäßig bei uns publizieren, diese 10, die ich gerade erwähnt hatte, die liefern alle 4 bis 6 Wochen ungefähr einen Artikel und ansonsten arbeiten die natürlich vor allem für andere deutsche Medien, ne? Also für den Hörfunk, du hast den Deutschlandfunk erwähnt, für den ich auch gearbeitet habe als Korrespondentin in St. Petersburg. Die arbeiten auch für Magazine beispielsweise und verdienen natürlich ihren Lebensunterhalt vor allem mit anderen Texten. Also ich honoriere die Korrespondentin logischerweise für ihren Text, aber es ist jetzt nicht so, dass die nur ausschließlich für mich arbeiten würden, sondern eben unter anderem bei mir dabei sind, aber eben vor allem auch für andere deutsche Medien tätig sind. Und das Gute, glaube ich, für die ist halt einfach, dass sie ein Netzwerk haben, wo sie andere Gleichgesinnte treffen, wo sie gleiche Themen besprechen können, wo sie sich gegenseitig empowern können. Wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, eine Facebook-Gruppe, tauschen uns alle 2 Monate auf Zoom aus und so weiter. Ich glaube, das bringt halt total viel, um tatsächlich sich nicht so als Lonely Wolf zu fühlen, ne? Dass man so als, so habe ich mich auch zumindest immer gefühlt in St. Petersburg, so als Satellit weg von der Redaktion, die halt so ihr eigenes Ding macht. Das ist schön und gut, aber man möchte schon auch an der einen oder anderen Stelle sich zu Themen wie Krankenversicherung, Altersvorsorge, Steuern ist auch ein wichtiges Thema, ne? Mehrfachverwertung, Sicherheit, lauter so Themen, die halt die Korrespondentinnen beschäftigen, dass die halt auch einfach andere haben, die sie ansprechen können und die sie um Rat fragen können.
Ja, absolut. Und ihr finanziert euch ja auch über, so wie ich das gelesen habe, über 3 verschiedene Quellen im Endeffekt, ne? Einmal über Direktspenden, dann auch über Kooperationen mit anderen Redaktionen und über Steady. Und auf Steady habe ich gesehen, habt ihr in so eine Art ja, Dreiermodell, ja, also man kann quasi eine Mitgliedschaft, eine Bronzemitgliedschaft abschließen für 4 € im Monat, Silber für 8 € im Monat und Gold für 20 € im Monat. Vielleicht kannst du ja da auch mal ein paar Erfahrungen teilen, wie das mit so einer Plattform funktioniert, ob das gut läuft. Oder ob es vielleicht doch über zum Beispiel Direktspenden oder Kooperationen ja, mehr Anklang findet.
Ja, also ich glaube, wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass tatsächlich Steady mittlerweile unsere wichtigste Einnahmequelle geworden ist. Wir sind seit 2017 auf der Plattform und ja, also für uns ist es auf jeden Fall quasi monatliches Einkommen, womit wir planen können. Das ist halt der riesengroße Vorteil, ne? Wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Crowdfunding, was wir vorhin besprochen haben, auf Startnext, wenn man das vergleicht, ist es halt einfach so, dass wir jeden Monat quasi mit dieser Summe X, im Moment sind das so 1.700 € minus 10% Provision für Steady, also kommen so ungefähr 1.500 € bei uns rum, dass man damit halt einfach rechnen kann. So. Und gleichzeitig muss man sagen, es ist gar nicht so einfach, bei Steady zu wachsen. Ne? Also wir hatten ganz lange 80 Leute, die uns unterstützt haben. Dann habe ich irgendwann mal so nach 2 Jahren quasi einen Blogpost verfasst, wo ich gesagt habe, irgendwie, hey, also wenn es jetzt nicht deutlich mehr werden, also doppelt so viele, dann können wir das nicht weitermachen. Dann hatten wir relativ schnell quasi so eine Solidaritätswelle, wo wir dann auch innerhalb von 3 Wochen diese 160 bekommen haben. Und dann gab es eben noch mal eine Welle im Dezember letzten Jahres, wo ich dann gesagt habe, irgendwie jetzt sind uns massiv die Einnahmen über die Zeitung aufgrund von Covid-19 eingebrochen. Wir brauchen einfach mehr Unterstützerinnen, die uns auf Steady finanziell unter die Arme greifen. Und das hat dann glücklicherweise auch gut funktioniert, weil wir das gekoppelt haben mit einer Botschafterinnenkampagne. Also dass quasi Leute, die uns schon länger unterstützen, auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für uns Werbung gemacht haben und unsere Postkarten verteilt haben und so weiter. Genau. Und die Kooperation mit den Medienpartnern, da könnte man eigentlich meinen, naja, ist ja eigentlich so kompliziert, irgendwie einen Artikel quasi an ein, zwei, drei Medien zu verkaufen.
Richtig, ja.
Es ist aber in Wirklichkeit sehr kompliziert, weil es einfach strukturelle Probleme gibt nach wie vor, auf die wir natürlich stoßen, was zum Beispiel die Führungsebene angeht. Ne? Es gibt ja die Untersuchung von Pro Quote, die belegt, dass 95% aller Chefredakteure in Deutschland bei Regionalzeitungen Männer sind. Und
Aha.
es zieht sich tatsächlich auch in die unteren Führungsebenen durch. Ne? Also wenn man sich die Auslandschefinnen anschaut, die Politikchefinnen, dann sind es in der Regel immer noch Männer. So, und diese Männer verstehen aktuell häufig immer noch nicht, warum sie quasi eine Geschichte von uns, also zum Beispiel eine Personenschützerin, die wir porträtiert haben in Irland, die quasi aufzeigt, dass es da einen totalen Wandel gibt, auch so was Bodyguards angeht, was eigentlich früher total männlich konnotiert war und mittlerweile immer mehr VIPs und Royals auf Frauen zugreifen, weil die sehr viel unauffälliger sind, sehr viel empathischer, weil die auch mit aufs Klo gehen können, so. Und warum die so eine Geschichte quasi ins Blatt nehmen sollen. Und wir argumentieren natürlich, naja, es ist zum einen das Alleinstellungsmerkmal, was man quasi manifestiert als Medium und zum anderen erreicht man dadurch natürlich auch verstärkt Frauen. Aber das prallt ganz häufig ab, weil sie dann einfach häufig ihre Mantelseiten mit DPA-Material zupflastern und das bisher gut funktioniert hat und das dann einfach weiter so gemacht wird. Und dementsprechend glauben wir schon, dass sich das mittel- und langfristig ändert, also in 5 oder in 10 Jahren dann auch tatsächlich mehr Frauen in Führungsebenen aufsteigen, die dann eine größere Sensibilität hätten für diese Geschichten. Aktuell ist es aber noch nicht der Fall. Und ich erwähne dann immer an der Stelle unseren besten Kooperationspartner, quasi die Frankfurter Rundschau, die halt immer wieder uns übernommen hat, also vor Corona. Und die hatte halt auch jetzt die letzten Jahre einfach eine weibliche Chefredakteurin an der Spitze, Bascha Mika, die vorher lange Zeit bei der Taz war. Die ist jetzt vor 1 Jahr ausgeschieden, aber die hat natürlich auch einfach ein Mindset mitgebracht, was sie auch in die unterschiedlichen Redaktionsebenen reingetragen hat und einfach diese Geschichten sehen wollte in ihrer Zeitung. So. Und dementsprechend würden wir da, glaube ich, sehr viel erfolgreicher sein, wenn es mehr von diesen Frauen geben würde, aber es ist halt aktuell nicht der Fall. Und Corona war natürlich insofern schwierig für uns, als dass die Zeitungen wirklich sehr, sehr stark ins Strauchen gekommen sind in den letzten 12 Monaten, weil die Anzeigen so krass zurückgegangen sind. Und aufgrund dessen einfach wir quasi gesagt bekommen haben, wir können einfach weniger Artikel übernehmen. Und das hat uns eine massive Finanzierungslücke von ungefähr 800 Euro quasi ins Depot gerissen pro Monat. Und da mussten wir einfach gucken, wie wir dem quasi entgegensteuern und haben uns eben auf Steady entsprechend zu Wort gemeldet und um noch mehr Unterstützung gebeten bei den
Schön,
Leuten, die
ja.
uns gut finden. Weil das ist ja
Schön.
das grundsätzliche Problem, ne? Vieles im Netz gibt es halt nach wie vor umsonst. Und es ist immer noch ein unglaublicher Kampf, die Leute zu überzeugen, für hochwertige Inhalte im Netz Geld zu bezahlen. Ne? Das ist in Deutschland vielleicht noch tatsächlich schwieriger als in Skandinavien, wo es ja Untersuchungen gibt, dass beispielsweise in Skandinavien 30% der Bevölkerung für Inhalte im Netz Geld bezahlen und in Deutschland sind es halt 8%. So. Ich glaube tendenziell gesehen, dass es schon auch immer mehr werden, aber es ist halt nach wie vor echt so ein Kampf gegen Windmühlen. Und bei uns ist ja auch nochmal das Besondere, dass es unsere Inhalte umsonst gibt, ne? Weil wir ja so ein krasses Nischenmedium sind, dass es uns quasi nicht helfen würde, wenn wir eine harte Bezahlschranke aufbauen würden, sondern eigentlich eher uns so ein bisschen auf das Modell von der Taz verlassen, quasi, dass Leute, die unser Produkt gut finden, dass sie uns auch unterstützen. Und das ist halt einfach nach wie vor ein total zähes Geschäft, sage ich mal.
Ja, ich glaube, dass die skandinavischen Länder da wirklich eine große Ausnahme sind. Selbst wenn wir in die USA schauen, ist ja da die Bezahlbereitschaft auch nicht sehr, sehr groß, wenn auch ein bisschen größer als in Deutschland. Und dann, glaube ich, ist auch das große Problem, dass viele, die bereit sind zu zahlen, dann auch wirklich nur bereit sind, für eine Zeitung zu zahlen, ne? Oder maximal zwei, aber dann, sobald es dann wirklich an weitere Verlage oder Zeitungen oder Veröffentlichungen geht, dass die Leute da einfach zurückhalten, weil sie sagen, es reicht mir dann, wenn ich beispielsweise die New York Times lese, ne? Also so dieses Winner-takes-all-Prinzip, das ja auch in Studien belegt wurde, dass das definitiv vorherrscht. Und umso schwieriger ist es sicherlich für, wie du schon gesagt hast, in so ein Nischenprodukt, was du ja aufgebaut hast, da eine Paywall hochzuziehen. Das, glaube ich, wäre tatsächlich sehr schwierig.
Wir haben das ja probiert. Also das ist ja auch sowas gewesen, was ich aus den USA mitgenommen habe, 2015, dass die Zeit reif ist für Paid Content. Und
Ja,
dann war ich eigentlich ziemlich schnell der Überzeugung, dass man die Seite quasi online stellt und dann 3 Monate später auch direkt die Paywall draufpackt. Und
ja.
damit sind wir natürlich grandios gescheitert, weil wir einfach unserer Zeit komplett voraus waren. Und wir auch überhaupt noch nicht bekannt waren, ne? Irgendwie, und die Leute da nicht so richtig verstanden haben, warum soll ich jetzt für ein Produkt, was ich noch nicht kenne, Geld bezahlen? So,
Ja.
und dementsprechend sind wir da böse auf die Nase gefallen und versuchen das jetzt eben auf andere Art und Weise.
Du warst ja auch an der CUNY, an der City University in New York und hast da auch also das hatte ich ja auch gemacht vor ein paar Jahren, ein Executive-Programm zum Thema ja, Entrepreneurial Journalism im Endeffekt mitgemacht. Was würdest du sagen, was sind so die größten Herausforderungen bei einer Gründung, speziell im journalistischen Feld?
Ich muss dazu sagen, Linda, du warst ja analog in New York. Ich war ja nur digital in New York. Also ich habe ja dieses digitale Projekt gemacht, quasi was von Oktober bis Januar 2021 ging, wo wir die erste Kohorte von 20 internationalen Medienentrepreneuren waren, die quasi dieses Projekt, das Programm, was du durchlaufen hast, analog digital gemacht haben und uns jede Woche ausgetauscht haben und ganz viele Hausaufgaben bekommen haben und so weiter und so fort. Genau. Aber du hast gefragt, was man beachten sollte, wenn man ein Projekt startet.
Ja, so vieles kann man sicherlich auch auf andere Felder anwenden, ne? So viele, viele Herausforderungen, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade im journalistischen Bereich nochmal ganz besondere Herausforderungen gibt. Zum Beispiel, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, ist so diese Diskrepanz zwischen, auf der einen Seite hat man natürlich immer einen ökonomischen Druck, den du sicherlich auch verspürst. Also, ne, wie du gesagt hast, die Korrespondentinnen müssen bezahlt werden, du hast eine Webseite, ein Server muss aufgesetzt sein und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du die journalistische Leistung, die ja auch, der du ja auch gerecht werden möchtest. Na, keine Ahnung, wie, also vielleicht gibt es einfach besondere Herausforderungen, die du bei einer Gründung vor allem im Journalismus siehst.
Na, die Anschubfinanzierung ist natürlich nicht so ohne. Also wir hatten schon über Crowdfunding gesprochen. Ansonsten ist es halt tatsächlich nicht so einfach, ein Projekt zu starten, ehrlicherweise, weil ja Stiftungen sich dann auch immer rausreden und sagen, naja, aber du bist ja keine gemeinnützige Organisation, ne, wenn du halt da als Ich-AG ankommst. Und
Ja.
sagst irgendwie, ich möchte jetzt gerne ein digitales Magazin starten, sagen die halt, ja, aber ich kann nur wegen meinen Förderzwecken gemeinnützige Projekte unterstützen. Du bist nun mal nicht gemeinnützig, sondern for profit, also kann ich dir kein Geld geben. So, also
Ja.
schmetterst du schon mal bei den Stiftungen ab. Und dann gibt es natürlich die einschlägigen Inkubatoren, da hast du ja auch schon welche vorgestellt, unter anderem das MEZ Babelsberg. Aber da musst du natürlich schon sehr viel weiter sein. Und da genau setzt ja auch zum Beispiel mein Coaching an, was ich zusammen mit dem Medienstartup Was mit Medien gestartet habe, jetzt Anfang des Jahres, wo wir eben dezidiert Journalistinnen ansprechen, die tatsächlich in diesen Medienentrepreneurship-Bereich gehen wollen, aber bisher quasi mit Journalismus ihr Geld verdient haben, so, und gar nicht
Ja.
genau wissen, wie soll ich das eigentlich starten? Was muss ich da beachten? Und diese ganzen Business Skills, die wir ja an der CUNY, also du und auch ich und viele andere mittlerweile, an die Hand bekommen haben, die versuche ich halt in diesem Coaching quasi denen dann auch zu vermitteln, ne? Weil ich glaube, dass es in dieser Pre-Seed-Phase, also bevor man ein Projekt startet, total viel Bedarf gibt, tatsächlich an Hilfestellung. Und ich bin halt so ihr Sparringspartner, der sich alle 2 Wochen mit ihnen austauscht, eine Stunde digital, und ihnen quasi die wesentlichen Punkte, auf die man achten sollte, was jetzt Vision, Mission, Nutzerinnenbefragung, Business Model Canvas und diese ganzen Punkte, Product Market Fit, Product Development, Growth und so weiter, Teamentwicklung. Das sind ja so viele Punkte, die man quasi im Blick behalten muss, wenn man ein Projekt startet. Und egal, ob das jetzt ein Vollzeitprojekt ist, quasi, wie es eine Zeit lang bei mir auch war, jetzt ist ja deine Korrespondentin eigentlich eher ein Zeitprojekt, oder wenn man einfach was starten möchte, Newsletter beispielsweise, neben seinem regulären Job und sich dafür einen Tag in der Woche quasi freischaufelt, dann ist es trotzdem, glaube ich, total wichtig, diese Leute entsprechend zu coachen und an die Hand zu nehmen. Und das gibt es halt in der Form in Deutschland noch nicht. Und deswegen
Richtig
haben wir da
nicht.
eben einen Bedarf identifiziert, den ich eben versuche, mit den Coaches entsprechend nachzukommen.
Ja, sehr schön. Ja, es ist ja tatsächlich auch im Studium lernt man das ja nicht, ne? Also zumindest nicht die, die dann später in den Journalismus reingehen wollen. Also oder auch als Volo schaut man sich ja solche Themen, wie du gerade angesprochen hast, Product Market Fit, Business Canvas und so weiter. Das schaut man sich ja alles nicht an, ne?
Überhaupt nicht. Nee, ich habe ja tatsächlich gar nicht Journalistik studiert, sondern Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. Da hat das natürlich überhaupt gar keine Rolle gespielt.
Ja.
Aber auch in meinem Volontariat beim Bayerischen Rundfunk war das natürlich irgendwie, also überhaupt nicht auf dem Radar, sondern damals, man muss sagen, ich habe irgendwie, ich muss gerade überlegen, 2007 bis 2009 volontiert. Und in der Zeit haben wir durchgesetzt, dass man eine Pflichtstation machen muss bei Online. Also Online wurde damals noch total stiefmütterlich behandelt. Und das war so das Schmuddelkind und keiner wollte zu BR Online. So, und wir haben aber irgendwie quasi in unserem Volo-Kurs gesagt, das ist total wichtig, dass die künftigen Volontäre da auch entsprechende Stationen machen und nicht nur Hörfunk und Fernsehen lernen. Und das muss man sich mal vorstellen. Das klingt irgendwie wie so aus einer anderen Zeit, aber es ist tatsächlich nur ein paar Jahre her. Und da hat es natürlich überhaupt keine Rolle gespielt. Da haben wir uns irgendwie Kurse gegeben zum Thema Glosse und Magazinbeitrag und wie führen wir ein Interview. Wir einen gebauten Beitrag oder eine Reportage on Tape und so weiter. Und so, da hat sich jetzt sicherlich auch einiges gewandelt in der Volo-Ausbildung. Ich bin da nicht mehr so ganz nah dran, ehrlicherweise, seit ein paar Jahren. Aber auch so, was jetzt journalistische Ausbildung an Journalistenschulen angeht oder auch an Hochschulen und so weiter, da gibt es natürlich, glaube ich, einen totalen Bedarf, ne? Also ich wurde auch schon angesprochen, zum Beispiel von der Reportageschule, von der Zeitenspiegel-Reportageschule in Reutlingen, ob ich mir vorstellen kann, was zum Thema Entrepreneurship zu erzählen. Das Problem da ist halt immer, dass es so wahnsinnig schlecht bezahlt ist, ne? Also dass ich quasi als freie Journalistin oder auch als Unternehmerin mir das nicht leisten kann, einen ganzen Tag Workshop zu geben für 300 Euro. So. Und dass es da natürlich eigentlich einen totalen Bedarf gäbe, auf der anderen Seite aber nicht die Finanzierung gesichert ist, da gibt es natürlich auf jeden Fall Lücken, die eigentlich andere Player auch entsprechend aufgreifen sollten und da auch aktiv werden sollten, aus meiner Sicht.
Ist es nicht vielleicht, ich bin manchmal zwiegespalten. Ist es nicht vielleicht sogar wichtig, dass sich Journalistinnen sich gerade nicht mit diesen Themen auseinandersetzen, wie beispielsweise, passt es jetzt zu meiner Zielgruppe oder kann ich damit Klicks generieren, sondern sich wirklich konzentrieren auf, was sind die relevanten Themen, also ja, dass sie einfach diesen Fokus nicht verlieren auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich die Geschichte.
Absolut, ja, und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, das noch so als zusätzlichen Weg zu implementieren, ne? Also, dass man quasi auch als journalistischer Nachwuchs mitbekommt, aha, ich kann festangestellt sein, wahrscheinlich bin ich eher frei, so, ja, und selbstständig. Und dann gibt es noch eine dritte Option, nämlich ich kann mein eigenes Projekt starten als Entrepreneur, Entrepreneurin, ne? So, also, ja, dass es diese Option überhaupt gibt, das hätte ich mir, glaube ich, schon gewünscht, dass es da auch Vorbilder gibt, dass es da noch mehr, also einfach mehr Aufklärung und Sensibilität für dieses Thema gibt, das wäre, glaube ich, schon gut. Und auf der anderen Seite hast du natürlich total recht. Also für die meisten, die fertig sind mit ihrem Studium oder mit ihrer Ausbildung, mit ihrer journalistischen Ausbildung, kommt es gerade nicht in Frage, sondern sie wollen natürlich erstmal Erfahrung sammeln bei einem etablierten Medienunternehmen. Das kann ich auch total verstehen. Ja. Wenn man sich auch unsere Coaches anschaut, ist es so, dass da von 8 Fellows quasi 2 gerade fertig sind mit ihrem Studium und der Großteil aber eigentlich so Mid-Career-Journalists sind. Ne? Also Journalistinnen und Journalisten, die so Mitte, Ende 30, Anfang 40 sind, die schon vieles gemacht haben, vieles ausprobiert haben, auch natürlich mit Journalismus ihr Geld verdienen quasi und trotzdem irgendwie das Gefühl haben, das kann es irgendwie noch nicht gewesen sein. So, ich möchte mich eigentlich nicht immer den Gegebenheiten unterwerfen und ich habe einfach total Bock, ein eigenes Ding zu starten, so, und irgendwie einfach mal zu gucken, wo es mich hinträgt. Einfach eigene Erfahrungen zu sammeln zum Thema Community Management und alternative Erlösquellen und so weiter und so fort. Und deswegen, da gibt es, glaube ich, schon nochmal sehr viel Bedarf, quasi so Entrepreneurship im Mid-Career-Sektor zu etablieren und da entsprechende Angebote zu schaffen.
Du hast jetzt ein paar Mal schon angesprochen, dass du eine Kooperation gestartet hast mit was mit Medien und ihr bietet also dieses Coaching an. Kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Also wie lange dauert das?
Also ich war halt total von diesem CUNY-Kurs begeistert, ne? Ja. Und dann bin ich zurückgekommen, also quasi digital zurückgekommen und habe gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Nach 100 Tagen ist ja total schade, weil eigentlich müsste man dieses Wissen auch ins deutsche Ökosystem einspeisen. Ja. Und habe dann relativ schnell quasi so eine Coaching-Idee entworfen, auch 3 Monate, natürlich mir viele Sachen abgeschaut von der CUNY, die ich eben in dieses Coaching übernommen habe und habe dann die Schöpflin-Stiftung angesprochen, ob sie sich vorstellen kann, dieses Coaching zu unterstützen. Und die haben dann sehr schnell so ein Rapid-Response-Grant freigemacht, womit wir das eigentlich innerhalb von 2-3 Monaten aufsetzen konnten. Dann haben wir 2 Wochen quasi die Bewerbungsfrist gehabt, haben das im Podcast beworben, haben das auf der Webseite beworben, über Social Media und hatten dann am Ende 29 Bewerbungen für 8 Plätze, was echt ein Riesenerfolg war für uns alle, weil das so für uns eigentlich so der erste Testballon war, um einfach mal zu gucken, gibt es da überhaupt einen Bedarf? Gibt es da tatsächlich die Lücke, die wir ausgemacht haben, an Angeboten quasi, an Begleitung, und haben dann sehr schnell gemerkt, auch anhand der Qualität der Bewerbung, dass es da echt viel Potenzial gäbe quasi für neue journalistische Impulse in dem Bereich. Und jetzt ist es einfach so, dass ich die quasi 3 Monate lang begleite. Das heißt, wir haben gestartet im März, es geht noch bis Anfang Juni. Die kriegen jede Woche eine umfangreiche E-Mail von mir mit weiteren Lesehinweisen, Videos, Podcast-Empfehlungen und so weiter. Ab und zu haben wir auch Gäste dabei quasi. Zum Beispiel war Christian Fahrenbach dabei, den hattest du ja auch schon zu Gast. Yeah. Der hat zum Thema Newsletter gesprochen quasi. Was sollte man beachten, wenn man Newsletter startet? Wir hatten Oliver Gers vom Dummy-Magazin, weil 2 sich tatsächlich auch überlegen, ein Printmagazin zu starten, dass die auch entsprechende Handreichungen bekommen. Wir hatten tatsächlich Daniel Fiene zum Thema Podcast, was man quasi beim Thema Podcast beachten sollte, was jetzt auch so Werbepreise angeht und so weiter. Wir werden noch weitere Gäste haben und genau, treffen uns einmal im Monat zu einem Meetup Und ich begleite sie eigentlich so. Also ich bin auf dem aktuellen Stand und versuche ihnen Impulse zu geben, sie auf Pain Points hinzuweisen, quasi und sie einfach auf den Weg zu bringen so und zu begleiten. Das ist eigentlich so meine Rolle dabei. Und wir wollen das, also das ist jetzt aktuell der Plan, dadurch, dass es so gut läuft, auf jeden Fall im Herbst nochmal anbieten. Aber darüber hinaus habe ich ja in den letzten Monaten an einer digitalen Gründerinnenakademie gearbeitet. Und da wäre zum Beispiel so ein Coaching auf jeden Fall das Herzstück von dieser Akademie, weil ich glaube, dass es da einfach noch zu wenig Angebote gibt.
Gibt es zu den digitalen Gründerinnenakademie, gibt es dazu schon einen Link?
Irgendwas? Ja, lustigerweise habe ich da quasi so ein White Paper erstellt und habe da mit 10 Akteurinnen gesprochen, so in den letzten 2, 3 Monaten, was die denn so als Bedarf ausmachen, ne? Wo sie quasi Lücken sehen für angehende und etablierte Medienunternehmen oder Mediengründerinnen. Und habe da so 10 Punkte, 10 Lösungsansätze ausgemacht, die quasi nicht nur auf meine Ideen beruhen, sondern auch die Ideen von Sebastian Esser von Steady und von Christopher Buschow von der Uni Weimar und so weiter. Also, cool. Dass man da quasi diese geballte Kompetenz, die es ja tatsächlich auch im Entrepreneurship in Deutschland gibt, einfließen lässt und habe da diverse unterschiedliche Punkte ausgearbeitet, zum Beispiel auch tatsächlich digitale Workshops zum Thema Produktentwicklung oder telefonische Rechtsberatung, ne, weil man am Anfang total unsicher ist, was ist eigentlich die richtige Rechtsform für mich und da komplett lost ist im Wesentlichen. Ne? Also ich habe mir auch alles quasi selber zusammengestückelt, aber es ist natürlich sehr aufwendig und viele machen das dann auch nicht, weil sie es einfach nicht leisten können neben ihrem regulären Job. Und ich glaube schon, dass es da einfach diverse Ansatzpunkte gibt, womit man dieses ganze Thema Gründertum in Deutschland, gerade im Journalismus, noch viel stärker vorantreiben kann. Ne? Also manche sagen ja, es reicht, wenn man irgendwie einen riesen Fonds aufsetzt und potenzielle Gründerinnen quasi, weiß ich nicht, 50.000 Euro als Anschubfinanzierung bekommt, da ist ja schon mal viel geholfen. Das stimmt. Also Geld ist sicherlich ein Hebel, mit dem man einiges bewirken kann. So.
Ja, aber es ist halt auch nur kurzfristig. Ne? Also,
ja, und ich glaube, dass es halt eigentlich zu kurz gedacht ist. Genau, dass es eigentlich dass es eigentlich Angebote bräuchte, die holistischer angesetzt sind, die mehr Aspekte umfassen, mehrere Hebel in Bewegung setzen, ne, damit tatsächlich sich was verändert und tatsächlich dann eine ganze Gründerinnenwelle in Gang gesetzt wird. Ne? Und da reicht halt Geld an sich eigentlich nicht, sondern zum Beispiel auch das Thema Netzwerk, ne, und Vernetzen. Das ist ja was wir die letzten Jahre eigentlich viel zu wenig gemacht haben. Richtig. Und was mir persönlich eigentlich ein totales Anliegen ist. Also ich habe ja auch vor ein paar Jahren mit Hilfe der Robert-Bosch-Stiftung zum Beispiel eine Konferenz organisiert zum Thema alternative Finanzierungsmodelle im Journalismus und habe da 50 Leute zusammengebracht, etablierte und auch junge Mediengründerinnen in Berlin, wo wir einen ganzen Tag Workshops gehabt haben und uns ausgetauscht haben. Und das ist halt so viel wert einfach, da quasi eine Plattform zu schaffen. Und aktuell ist es so, dass ich am 20. Mai den ersten digitalen Gründerinnen-Stammtisch organisiere, zusammen mit den Freischreibern, weil ich halt einfach glaube, wir müssen jetzt einfach mal was machen. Ne? Also es hilft ja nichts, irgendwie die ganze Zeit immer darüber zu reden, wir sollten uns mehr vernetzen und dann passiert nichts. Und ich bin ja eigentlich relativ gut vernetzt, aber trotzdem glaube ich, dass es da wahnsinniges Potenzial gäbe, wenn da noch viel mehr passieren würde. Und aktuell zum Beispiel gibt es ja auch den Arbeitskreis Digitaler Publisher. Und da wird zum Beispiel sehr stark jetzt auch darauf hingearbeitet, dass man zum Beispiel einen Verein gründet, dass man sich tatsächlich noch mal mehr vernetzt und dass mehr Sichtbarkeit gegeben ist und dass man auch mehr Lobbyarbeit betreiben kann, was zum Beispiel auch die Presseförderung angeht und solche Punkte. Ne? Also ist ja gerade sehr viel so in Bewegung. Da tut sich einiges und ich möchte da auf jeden Fall auch so meinen Beitrag leisten, was Vernetzung angeht.
Super spannend. Jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin gesagt hast, warum deine Korrespondentin im Moment ein Nebenprojekt ist, weil du Ne, ich glaube, man sieht jetzt eine sehr interessante Neuausrichtung sozusagen. Nochmal, um das abschließend zu klären, wie sieht denn deiner Meinung nach die Zukunft von deiner Korrespondentin aus?
Ja, aktuell ist es ja so, dass wir versuchen, tatsächlich auch diese ganz vielen Korrespondentinnen, die ich vorhin erwähnt hatte, noch stärker miteinander in Kontakt zu bringen. Ich habe vor 2 Monaten eine Slack-Gruppe gestartet, wo wir alle Korrespondentinnen, die mal für uns geschrieben haben, eingeladen haben, quasi sich daran zu beteiligen. Das sind aktuell so 70, 80 Korrespondentinnen weltweit. Also der Claim ist quasi deutsche Korrespondentinnen weltweit. Ne? Also wir versuchen quasi tatsächlich uns auf die Deutschsprachigen zu konzentrieren, weil ansonsten wird es ja eigentlich riesengroß und total umfassend und das schaffe ich dann irgendwann auch nicht mehr. Und jetzt ist es einfach so, dass wir quasi uns regelmäßig auch da auf Zoom-Talk, in Form von Zoom-Talks austauschen und keine Ahnung, wo uns das hinträgt. Ne? Also es war einfach ganz deutlich der Wunsch von denen, mit denen ich gesprochen habe, jetzt auch im Hinblick auf eine Bedarfsanalyse, dass sie sich noch viel mehr austauschen wollen würden. Also jenseits von diesem internen Zirkel, den ich vorhin erwähnt hatte, mit den 10 Korrespondenten, die so das Kernstück sind quasi meines digitalen Magazins, weil sie regelmäßig tatsächlich auch Artikel liefern, gibt es halt noch so einen weiteren Kreis von so 50, 60 Korrespondentinnen aktuell, die halt mit uns irgendwie verbandelt sind, aber die jetzt nicht in unseren internen Diskussionen auftauchen oder so oder mit uns über WhatsApp verbunden sind oder so. Und trotzdem, glaube ich, wäre es total gut, da einfach noch mehr Austauschplattformen bieten zu können. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Das rechnet sich natürlich monetär nicht in dem Sinne, aber ich glaube, es ist total wichtig, da noch mehr zu machen. Ja. Und im Hinblick auf deine Korrespondentin, ich meine, das entwickelt sich total gut, seitdem ich tatsächlich die Aufgaben auch auf unterschiedliche Schultern verteilt habe. Ne? Also im Februar habe ich die Entscheidung gefällt, dass ich nicht mehr alles alleine mache, sondern also wir haben ja jetzt schon länger eine Korrespondentin tatsächlich dabei, die sich verstärkt um Twitter kümmert. Wir haben die Textchefin, hatte ich schon erwähnt, die kümmert sich quasi um die Textarbeit. Wir haben seit einem halben Jahr auch oder auch schon länger ein Team, was sich um Instagram kümmert. Vor einem halben Jahr gab es einen Wechsel. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es mittlerweile unterschiedliche Positionen gibt. Ich bin nach wie vor die Chefredakteurin, aber es gibt mittlerweile eine Kollegin, Mareike Gräpel, die macht Head of Partnerships. Also sie kümmert sich dezidiert um diese Kooperationspartnerschaften mit den Zeitungen beispielsweise und auch um andere Anfragen, die wir bekommen. Beispielsweise haben wir jetzt vor ein paar Wochen die Anfrage bekommen von einem Podcast-Projekt, wo es um Schwangerschaftsabbrüche weltweit ging, die eben mit uns auch ein Projekt gestartet haben, wo wir unsere Korrespondentinnen als Expertinnen empfohlen haben und die haben dann auch wieder andere Expertinnen mit dazu geholt, sodass sie jetzt quasi 10 Teile haben aus unterschiedlichen Ländern der Welt zum Thema Schwangerschaftsabbrüche und die Hälfte davon kommt aus deiner Korrespondentin. So, und darum kümmert sich zum Beispiel Mareike. Oder wir haben jetzt aktuell eine Kooperation mit einem Literaturkreis quasi, wo es tatsächlich darum geht, auch die ganzen Lesezirkel, die es in Deutschland gibt, davon gibt es mittlerweile 70.000, quasi mit unseren Geschichten auch, auf unsere Geschichten aufmerksam zu machen. Ne? Also hatten wir eine Kooperation aktuell laufen, wo es darum ging, dass die Korrespondentin Bücher empfehlen aus ihren jeweiligen Ländern, die eben für diese Lesezirkel möglicherweise interessant sind. Ne? Da hat sich auch Mareike drum gekümmert und das wird jetzt auch bald online gehen. Wir haben aktuell unsere erste Ausstellung in der Stadt Hilden. Die geht eine Woche. Da sind quasi unsere Texte bzw. Teaser und Fotos auf so Wahlplakate gedruckt mit einem QR-Code, sodass Leute, die auf den auf so einen, wie so einen Marktplatz kommen, neben dem Rathaus, dass die dann halt sich die Geschichten anschauen können und mit dem QR-Code auf die Originalgeschichte verwiesen werden und darüber natürlich irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden und darüber hinaus sind unsere Geschichten das erste Mal tatsächlich auch gedruckt verfügbar in Form von einer Begleitbroschüre, die 100 Seiten umfasst. So, also das ist für uns irgendwie so ein riesengroßer Meilenstein, weil das natürlich was ist, was so der Zwischenschritt ist zu einem Buchprojekt, was wir planen. Wo wir eben unsere Geschichten auch in gedruckter Form verfügbar machen wollen, einfach für Leute, die vielleicht bisher digital auf uns noch nicht hingewiesen worden sind oder irgendwie über uns gestolpert sind sozusagen, sondern versuchen quasi über das gedruckte Buch auch nochmal mehr Leute auf diese tollen Frauen, die wir ja porträtiert haben. Mittlerweile sind es mehr als 350 Geschichten, die wir publiziert haben seit 2015, darauf aufmerksam zu machen. Also da gibt es wahnsinnig viel, was so in der Mache ist, in der Pipeline ist, und es wird irgendwie gefühlt immer mehr. Und du hast vorhin nach der Priorisierung gefragt, da muss man natürlich gucken, wo brennt gerade die Hütte, was ist gerade wichtig zu machen, so, weil alles gleichzeitig geht halt nicht. Und wir haben ja auch begrenzte finanzielle Ressourcen so. Aber trotzdem glaube ich, dass wir, also wenn man bedenkt, dass wir halt eigentlich nicht alle Vollzeit dafür tätig sind, können wir echt stolz sein, was wir so die letzten Jahre auf die Beine gestellt haben und was wir so gerissen haben. Insofern, da ist auf jeden Fall noch viel, viel Musik drin.
Ja, cool. Das heißt, oder es hört sich so an, als wenn die finanzielle Zukunft von deiner Korrespondentin, sag ich mal, als wenn du das unter sehr diversifizierenden Aspekten stellst, ja, dass du sie also auf verschiedene Füße stellst, damit das gesichert ist.
Das ist sowieso total notwendig.
Was super spannend ist, ja,
genau. Dass man sich nicht nur auf eine Finanzierungsmöglichkeit verlässt oder auch nur auf einen Geldgeber, ne? Also das ist, glaube ich, auch was ich vor allem gespürt habe. Ich war ja auch 2 Jahre zwischendurch als Projektmanagerin bei der Deutschen Welle Akademie und hatte da ganz viel Kontakt, vor allem auch zu Medienstartups im globalen Süden, also in Lateinamerika, Asien und Afrika, also was wir irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und das war ein Riesenthema, ne? Also diversify your revenue streams. Das war echt so dieses Riesenmantra.
Ganz genau.
Weil ganz viele von denen natürlich von einer Stiftung oder von 2 Stiftungen abhängig sind. Ne? Und wenn die dann halt ihre Marschrichtung ändern und dann plötzlich entweder weniger Geld geben oder den Geldkanal zudrehen, dann hast du halt einfach ein Riesenproblem und kannst deine 10, 15, 20-köpfige Redaktion einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr bezahlen. So.
Richtig.
Und das ist auf jeden Fall was ich da auch mitgenommen habe, dass man immer grundsätzlich schauen sollte, dass man auf mehreren Füßen aufgestellt ist und dass man da auch agil quasi reagieren kann, je nachdem, wie die Marktsituation ist. Ne? Und das würde ich natürlich auch grundsätzlich jedem empfehlen. Momentan wird ja sehr viel so über Mitgliedschaften gesprochen und dass das so das einzig heilbringende Erlösmodell ist, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, da gibt es total viel Potenzial, was das angeht. Ne? Also dass da irgendwie auch Legacy Media quasi mittlerweile Mitgliedschaftsprogramme aufgesetzt haben, ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil sie irgendwie erkannt haben, Anzeigenerlöse ist vielleicht nicht so das, was in 5 oder in 10 Jahren noch gut funktioniert. Aber trotzdem würde ich immer dafür plädieren, auch jenseits von Mitgliedschaften auf jeden Fall noch weitere Erlösquellen auszuprobieren. Ne? Ob die dann funktionieren, ist nochmal eine andere Frage.
So. Richtig.
Aber man sollte auf jeden Fall immer bestrebt sein, quasi seine Einnahmequellen zu diversifizieren. Das würde ich schon sagen.
Ja, und ich habe auch rausgehört, dass du lernst, vieles abzudelegieren. Ja, also dass du Arbeiten, die du normalerweise selbst gemacht hast, dass du die abgibst und das auch hier wieder auf breitere Beine stellst, ne? Und dann quasi dadurch die Zukunft auch sichern kannst.
Das war tatsächlich auch eine Empfehlung von Anita Zelina, die ist ja auch bei dem CUNY-Programm mit dabei, die ich sehr schätze und die ich wirklich eine wahnsinnige Bereicherung einfach in diesem ganzen Bereich Entrepreneurship ansehe. Und da hatte ich auch mal glücklicherweise im Rahmen des Programms quasi eine Stunde Gespräch mit ihr und sie hat mir das ganz klar so, das Erste, was sie gesagt hat, Pauline, du bist jetzt irgendwie seit 5, 6 Jahren am Markt, du musst jetzt auch einfach mal wachsen. Das
abgeben.
Ne? Also wenn es um Wachsen geht, dann musst du auch delegieren. So, und Sachen abgeben und dich auf das Kerngeschäft konzentrieren und dich um Innovation und Strategie kümmern und irgendwie vieles, was vielleicht trotzdem gemacht werden muss, einfach anderen überlassen. So. Und das ist natürlich was auch ein Lernprozess ist. Ne? Also als Gründerin bin ich einfach von Anfang an dabei gewesen und habe das quasi aufgebaut. Und da ist es gar nicht so einfach, Sachen auszulagern und zu delegieren. Und trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, glaube ich, das zu lernen, weil man sich sonst ansonsten wirklich selber ganz massiv beschränkt. Ne? Ja. Und sich behindert in puncto Wachstum. Und deswegen ist es für mich auch was ich die letzten Monate erst für mich tatsächlich verinnerlicht habe und versucht jetzt auch entsprechend umzusetzen.
Also ganz toll, kann ich auch alles nur unterschreiben und unterstützen. Ich habe am Ende immer 2 kleine Kategorien. Das eine ist, läuft unter der Rubrik Ratschlag. Gibt es einen Tipp für Gründerinnen, den du vor allem Journalistinnen mit einer Projektidee geben würdest? eine Sache, die man vielleicht auch nicht unbedingt in Büchern lesen kann, wo du sagst, das ist das, was ich gerne selber auch gewusst hätte, als du mit deiner Korrespondentin angefangen hast?
Versucht euch ganz früh Allies zu suchen. Na, also das Stichwort Kooperationen und Multiplikatoren und ähnliche Zielgruppen bedienen und so weiter. Also das ist wirklich was, wo wir sehr lange so auf weiter Flur alleine uns gefühlt haben und gedacht haben, wir müssen jetzt diesen Kampf alleine führen, für mehr Sichtbarkeit von Frauen, für mehr Gleichberechtigung und so weiter. Und eigentlich so im Marschieren gemerkt haben, nee, stimmt gar nicht. Eigentlich gibt es da total viele andere, die da auch in dem Bereich unterwegs sind. Unter anderem kooperieren wir ja dieses Jahr das erste Mal mit dem Journalistinnenbund. Da gibt es natürlich auch wahnsinnige Überschneidungsmöglichkeiten. Und mit denen bieten wir eine Feierabendinspiration mit tollen Feministinnen an, alle 2 Monate. Und natürlich hätte ich das alleine machen können, aber ich habe da halt relativ frühzeitig quasi den Journalistinnenbund gefragt, ob sie sich vorstellen können, damit einzusteigen. Und auch die Riff-Reporter, ne? Weil das, glaube ich, einfach wichtig ist zu gucken, ob es da Überschneidungen gibt, ob es da Kooperationsmöglichkeiten gibt, wo man quasi gegenseitig voneinander profitieren kann, wo es im Idealfall eine Win-Win-Situation ist, ne? Weil man Veranstaltungen macht, die eigentlich allen was bringen und wo man einfach gemeinsam mehr erreichen kann als jeder für sich. So, und ich würde sagen, also dieses ganze Thema Kollaboration, Kooperation und so weiter, das ist was in Deutschland einfach überhaupt nicht so verankert ist, wie vielleicht in anglosächsischen Raum. Habe ich schon das Gefühl, dass es in den USA noch viel, viel stärker eine Rolle spielt, sondern hier irgendwie jeder für sich kämpft. Und das ist, glaube ich, total überholt, was man ja auch an den Panama Papers sieht. Ne? Und wenn man sich einfach anschaut, dass gerade auch im Investigativbereich so viel passiert ist in den letzten Jahren, dass einfach Redaktionen, die früher spinnefeind waren, ne, der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung, dass die mittlerweile tatsächlich an so großen Dingern wie der Ibiza-Affäre zusammenarbeiten. Ja. Das ist einfach so ermutigend und ich glaube, dass wir uns da echt viel abschauen können. Und ich freue mich total, dass es in dem Bereich schon wirklich gute Anzeichen gibt und würde mir wünschen, dass es da noch viel, viel mehr gibt. Insofern, jungen Kolleginnen würde ich immer empfehlen, quasi sich Verbündete zu suchen und gemeinsam einfach mehr zu erreichen als jeder für sich. Ich habe mir natürlich andere Sendungen angehört, die du gemacht hast oder andere Podcast-Folgen und ich kenne natürlich die Rubrik Frag die Rat und habe mir da im Vorfeld Gedanken zu gemacht, was ich dich fragen könnte. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich diese Bedarfsanalyse gemacht habe im Hinblick auf die digitale Gründerinnenakademie und weiß jetzt ungefähr, was quasi angehende Medienentrepreneure in Deutschland brauchen könnten. Und würde dich natürlich fragen, was du glaubst, dass etablierte Medienunternehmen brauchen. Ne? Also wenn zum Beispiel wie Fragments oder auch andere Krautreporter und so weiter, die seit 5 Jahren oder 6 Jahren am Markt sind, was brauchen die eigentlich? Weil das ist, glaube ich, auch was wir bisher überhaupt noch nicht im Blick hatten. Ne? Also es geht viel so um den Anschub und wie kommt man ins Machen und wie kriegt man quasi Startups ins Laufen sozusagen. Ja. Und da gibt es auch schon einige Projekte und Programme und ich glaube trotzdem, dass es da immer noch mehr bräuchte. Und trotzdem merke ich so, dass wenn ich mit anderen Gründerinnen und Gründern spreche, dass wenn man so ein paar Jahre am Markt ist und es wirklich auch um das Thema Wachstum geht und irgendwie vielleicht das Team vergrößern oder noch mehr einfach Sachen machen können, ne? Dass es da eigentlich überhaupt nichts gibt. Ne? Dass es da eigentlich komplette Leerstelle gibt. Ja. So. Und da würde ich natürlich von dir gerne wissen, was du quasi als Bedarf ausmachen würdest für Gründerinnen, die schon sich am Markt etabliert haben, aber trotzdem quasi so in diese nächste Phase einsteigen.
Ja, super spannend. Also die Frage habe ich bisher noch nicht gehört. Und das ist wahrscheinlich auch das große Problem. Tatsächlich, manchmal gelten wir noch als Start-up, ja, und so sieht man, also so sehe ich uns auch selber manchmal noch, weil, ja, wir sind schon seit über 5 Jahren am Markt, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass wir sehr viel dazulernen jeden Tag, ja, und wie du auch schon gesagt hast, unter dem Aspekt Growth, unter dem Aspekt Wachstum, Skalierung, gibt es noch so viel Raum nach oben, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass wir noch sehr am Anfang stehen, obwohl wir natürlich viele anfängliche Herausforderungen schon gemeistert haben, ja, wie das, was du beispielsweise vorhin angesprochen hast mit die Wahl der Rechtsform oder das Team erstmal finden, ja, und eine Zielgruppe finden. Das sind natürlich Sachen, die wir schon irgendwie ja, manchmal besser, manchmal schlechter schon durchhaben. Aber ja, es ist eine, wo fange ich an? Es gibt ganz viele Sachen, ganz viele Bedarfe, die wir natürlich auch haben. Vor allem, was das Netzwerken auch angeht, ja, also wir haben schon viele tolle Projekte mit den verschiedensten Redaktionen machen können, aber sind natürlich auch immer weiterhin auf der Suche nach neuen potenziellen Partnern und nach einer gewissen Zeit hat man eben auch schon mit vielen Partnern zusammengearbeitet und jetzt geht es halt auch darum, ja, vielleicht neue Teilmärkte zu erschließen, ja, und mit neuen potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich das, womit wir uns gerade beschäftigen. Und auch mit der großen Frage, also ne, nebst der ganzen internen, unternehmensinternen Fragen wie Teamaufstellung, Teamaufbau, aber dann eben auch extern, das, was wir im Moment aufgebaut haben, ist das so in Ordnung, ja? Oder gibt es einen Bedarf, hier ein Pivot anzustreben, ja? Und zu sagen, wir müssen unsere Produkte doch nochmal neu denken oder nochmal komplett erweitern oder eben in neue Märkte versuchen zu gehen und dann dementsprechend auch neue Funktionalitäten anzubieten. Das ist eine Frage, die wir uns gerade stellen und wo es natürlich sehr hilfreich wäre, wenn man da auch ein Coaching hätte und mit Leuten sich austauschen könnte, die diese und ähnliche Herausforderungen auch gerade haben. Und dann tatsächlich auch, wie ich die Eingangsfrage formuliert habe, wie priorisiert man? Ja, also wir haben nach 5 Jahren wirklich viele technische Projekte gestartet und ich sage jetzt mit Absicht technisch, weil wir also viele Templates haben und in viele verschiedene Richtungen gehen können, ja, und auch gute Anfragen reinkommen oder wir auch tolle Ideen haben. Wie priorisiert man, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste richtige Schritt? Das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen.
Und wenn man jetzt das nochmal runterbrechen würde und zum Beispiel eine Fee dir 100.000 Euro geben würde, also dir quasi, um auch das ganze Ökosystem entsprechend zu bereichern, ne? Also gerade jetzt auch im Hinblick auf Unternehmen, die schon einigen Jahre am Markt sind, was würdest du mit diesen 100.000 Euro sinnvollerweise anstellen? Jetzt gar nicht so sehr nur auf Fragments bezogen, sondern tatsächlich auch auf andere, die schon länger am Markt sind und die dafür einfach vielleicht Hilfestellung bräuchten und aber bisher niemand das adressiert.
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, das, was du machst, was ihr macht, ja, mit zum Beispiel digitale Gründerinnenakademie, also alles so ein bisschen in die Richtung Train the Trainer oder ja, also trainiere die dann auch andere weiter, also die dann weiter Input geben können, weiter zu beitragen können. Ich glaube, das ist so das mittel- und langfristig cleverste, was man machen kann, um ehrlich zu sein. Also weniger auf ein bestimmtes Projekt abzielen, sondern viel mehr auf die infrastrukturellen Herausforderungen eingehen und versuchen da Gründer, Gründerinnen und vor allem tatsächlich Frauen auf bessere, sicherere finanzielle Beine zu stellen. Ich glaube, das würde uns allen sehr gut tun.
Ja, oder auch ermutigen, ne? Wenn man sich anschaut, dass halt einfach Richtig. 60% der Gründerinnen einfach Frauen sind, merkt man, Richtig. Dass da viele nicht ermutigt sind oder irgendwie sich nicht trauen. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, weil wenn man irgendwie Mitte, Ende 30 ist und eine Familie zu ernähren hat, dann fällt einem ja nicht gerade ein, dass man tatsächlich ein Startup gründet, womit man in der ersten Phase erstmal kein Geld verdient und damit auch nicht seine Miete bezahlen kann. Und trotzdem ist es, glaube ich, total wichtig, dass auch noch viel mehr Frauen in dem Bereich präsent sind und aktiv sind, weil die natürlich andere Themen einbringen. Und alleine dieser Fakt, dass ich quasi ein weiblicher Coach bin, hat dazu geführt, dass, also wir haben ja auch eine Frauenquotierung gehabt bei diesem Coaching, was ich vorhin erwähnt habe. Und es haben sich sehr viel mehr Frauen beworben als Männer, interessanterweise quasi, um von mir gecoacht zu werden, weil einfach ich das anbiete. So. Und deswegen, wenn es dann noch viel mehr Vorbilder geben würde und noch mehr Präsenzveranstaltungen auch natürlich digital oder analog, wo man diese tollen Gründerinnen, wozu du ja auch gehörst, noch mehr zeigen könnte, dann würde das, glaube ich, auch noch mehr Frauen ermutigen, in dem Bereich tatsächlich aktiv zu werden und vielleicht das auch mal für sich auszuprobieren.
Glaube ich auch, absolut. Und ja, und irgendwann muss man eben damit anfangen, ne? Und dann passiert hoffentlich genau das, was du auch eingangs gesagt hast, dass dann diese Gründerinnen vielleicht weitergehen und auch irgendwann wieder zurück in Legacy Media gehen und vielleicht dort Chefredakteurinnen werden, die dann wiederum die Gründerinnen, die dann neu hochkommen, unterstützen. Also das ist erstrebenswert. Und das wäre, glaube ich, mit 100.000 Euro kann man da einen kleinen Anfang machen.
Das ist ja sowieso so ein Bereich, ne? Also wenn man sich überlegt, dass die Startups an sich nicht so gut vernetzt sind, ist zwar das eine, und das andere ist ja, dass wir mit Legacy Media überhaupt nicht vernetzt sind. Ne? Da gibt es ja nochmal Potenzial, dass man tatsächlich auch voneinander profitieren könnte. Ne? Dass quasi etablierte Medienunternehmen, aber eben auch junge, innovative Unternehmen, die einfach neue Ideen mitbringen, da auch noch viel, viel mehr passieren könnte. Da ist ja gerade auch komplette Wüste sozusagen. Und da weiß keiner so genau, wie man den Anfang macht und wie man da irgendwie strukturell auch sinnvoll quasi Beiträge leisten kann. Aber da gibt es auf jeden Fall auch noch einen Riesenbereich. Also du merkst, Andy, ich verquatsche mich so ein bisschen, aber es gibt quasi an allen Stellen, an allen Ecken und Enden gibt es Potenziale, wo man was machen könnte, und ich kann immer nur in meinem Bereich wirken, aber insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, dass alle irgendwie so ihren Beitrag leisten, und dann wäre es, glaube ich, irgendwie auch gut fürs gesamte Ökosystem. In diesem Sinne.
Genau. Pauline, ich danke dir tausend und zweimal. Das war super spannend, und ich werde, wie gesagt, alle Links, die ich jetzt hier so herausgehört habe, in den Shownotes auch zur Verfügung stellen, und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinen vielen tausend Projekten und dass du die auch immer gut priorisieren kannst, und bin gespannt auf deine neuen Projekte.
Vielen Dank, Linda. Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Fand ich auch. Danke. Tschüss.
Rat ab für dein Startup. In diesem Podcast spreche ich mit Gründern, um zu verstehen, wie sie ticken und was sie ausmacht. Finden wir es gemeinsam heraus. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Mein Handle ist Linda420. Das ist LYNDA420. Ich bin Linda Rath, und wir hören uns bei der nächsten Sendung wieder. Tschüss.